So, für unsere Predigt habe ich uns zwei Bibeltexte, die wir zu Anfang erstmal lesen wollen. Und zwar ist das aus Matthäus-Evangelium, erstmal aus dem 4. Kapitel. Da heißt es, der Geist Gottes führte Jesus hinauf in die Wüstengegend. Dort warteten Prüfungen auf ihn, die der teuflische Zerstörer für ihn ausgedacht hatte. 40 Tage und 40 Nächte lang verzichtete Jesus auf Nahrung. Am Ende dieser Zeit bekam er großen Hunger. Da kam der Versucher aus seinem Hinterhalt hervor und forderte ihn heraus, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann sag doch einfach, dass sich diese Steine in Brot verwandeln sollen. Doch Jesus gab ihm die Antwort, im Buch Gottes steht geschrieben, ein Mensch kann nicht allein von Nahrung leben. In Wirklichkeit ist er ganz abhängig davon, dass Gott sein lebendig machendes Wort ausspricht. Ja, dazu noch einen zweiten Text, auch aus dem Matthäus-Evangelium, das 9. Kapitel. Da heißt es, Jesus war ins Haus von Matthäus gekommen und hatte sich dort bequem an der Tafel niedergelassen. Nach und nach kamen viele Steuereintreiber und andere Leute, die Schuld auf sich geladen hatten. Sie alle ließen sich im Raum nieder und umringten Jesus und seine Schüler, die auch dabei waren. Als die Pharisäer das sahen, sprachen sie einige Schüler von Jesus an mit der Frage, warum nimmt euer Lehrer an einem Festessen teil, wo es nur so von Steuereintreibern und anderen schlechten Menschen wimmelt? Als Jesus von diesen kritischen Anfragen hörte, sagte er, es ist doch so, die, die gesund sind, brauchen keinen Arzt, sondern die, die krank sind. Ich finde das immer wieder erstaunlich, was für eine große Bandbreite an Emotionen und Verhaltensweisen wir bei Menschen aus der Bibel und insbesondere auch gerade bei Jesus beobachten können. Und ich möchte da heute Morgen einfach so diesen Schluss draus ziehen und das so ein wenig entfalten. Unser Gott ist in dem, was er sagt, absolut nicht einseitig, sondern er beschreibt in seinem Wort eine große Bandbreite von Möglichkeiten, die wir in unserem Leben erleben dürfen und auch erleben sollen. Er redet mal vom Fasten und auch vom Feiern. Er spricht von tiefer Traurigkeit über das, was auf dieser Welt schiefläuft. Und er spricht auch von einer großen Freude, die wir bei ihm erleben dürfen. Er spricht von Herausforderungen des Christseins, des Lebens mit ihm und auch von einer ganz starken Geborgenheit in seinem Arm. Und wir wollen uns heute mit diesem Gedanken mal beschäftigen, die ganze Bandbreite Gottes wahrnehmen, Leben in dem Umfang erfahren, wie Gott es gemeint hat. Ich möchte zu Beginn eine These aufstellen, mach's die nächste Folie. Ich möchte zunächst mal behaupten, dass eine ganze Reihe von Menschen, die an Jesus glauben, diese große Bandbreite von dem, was Gott, wie Gott das Leben auf dieser Welt sieht, leider für sich nicht erfahren, leider für sich nicht erleben, sondern sich eigentlich nur auf einen recht schmalen Ausschnitt zurückziehen und gewissermaßen so ein Schmalspur-Christsein führen, Schmalspur-Glauben haben, in dem sie sich bewegen. Das ist zunächst mal nichts Böses und das ist auch jetzt nichts Gefährliches oder irgendwie Verwerfliches, aber trotzdem ist es meiner Meinung nach nicht wirklich das, was Gott sich für uns und unser Leben gedacht hat, denn damit bleiben diese gläubigen, durchaus gläubigen Menschen leider oft weit hinter den Möglichkeiten zurück, die Gott für ihr Leben bereit hätte. Sie laufen deshalb ein Leben lang an Dingen vorbei, die Gott eigentlich gerne bei ihnen verwirklichen würde. Und sie leben damit, ja, ehrlich gesagt, eigentlich ein langweiliges Christsein. Weiß nicht, ob wir so denken, dass es sowas überhaupt gibt. Aber ja, doch, ich glaube, es gibt Leute, die leben ihr Christsein schmalspurig, irgendwie langweilig, immer irgendwie so das Gleiche. Und ich möchte mal versuchen, das so ein wenig beschreiben, wie das für uns greift, damit das für uns greifbarer wird. Wir haben einige Gäste da. Ich hoffe, niemand heißt Maximilian. Danke. Mustermann, ja, sonst hätte ich einen Mustermann nehmen müssen. Ich habe mir nämlich einen imaginären Christen ausgedacht, der heißt Maximilian Mittelmäßig. Max Mittelmäßig mag den goldenen Mittelweg. Sein Lebensmotto ist Hauptsache nicht auffallen. Immer den Ball schön flach halten, keine Eskapaden. Eines Tages wird in seiner Gemeinde zum Fasten aufgerufen. Es geht einfach darum, für ein bestimmtes Anliegen eine Zeit lang Essen beiseite zu lassen. Und das ist ja dann oft auch wirklich so ein Gemeinschaftsgefühl, dass man miteinander hier seine Ernsthaftigkeit auch damit zeigt. Aber es herrscht kein Fastenzwang, also denkt sich Maximilian Mittelmäßig, Fasten, was soll das denn? Ich kann doch genauso gut mit vollem Magen beten. Macht doch für Gott überhaupt keinen Unterschied. Ist doch völlig egal. Also klingt er sich kurzerhand aus. Kurz darauf soll es in der Gemeinde ein Gemeindefest geben. Nach dem Gottesdienst wollen die Gemeindeglieder zusammen essen, miteinander den Nachmittag erleben. Aber auch hier herrscht natürlich jetzt kein Anwesenheitszwang, ne, dass jeder dabei sein muss und mitfeiern müsste oder so. Und also denkt sich Max wieder ein Gemeindefest, auf dem ich mich mit anderen unterhalten muss. Boah, ist das nicht irgendwie Zeitverschwendung, so ein Gottesdienst, wo man eine ordentliche Predigt hört? Das ist doch voll auf genug, ne? Was soll denn dieses ganze Gemeinschaftsbrimborium? Das Wort steht doch im Mittelpunkt und das muss es auch bleiben. Alles andere ist doch nur unwichtiges Beiwerk, so dieses ganze Miteinander. Das muss halt sein, aber ist doch nicht irgendwie wichtig. Feiern liegt ihm irgendwie nicht so und mit einer fröhlichen Atmosphäre kann er sowieso nicht viel anfangen, auch sonst nicht. Außerdem kann es ja in Begegnungen persönlich werden. Also er hat das schon mal erleben müssen, dass tatsächlich doch in so einer Gemeinschaftsveranstaltung jemand ihn gefragt hat, wie es ihm denn geht in seinem Leben mit Jesus. Sowas will er nicht nochmal erleben. Und dann ist es mitunter sogar so gewesen, dass jemand anders sich ihm anvertrauen wollte. Also das braucht er nicht. Also ist er beim Feiern lieber nicht dabei. Genauso beim Lobpreis. Dankeschön, Joas, dass du uns heute Morgen so schön angeleitet hast darin. Aber da ist er auch so, Maximilian ist da auch so, wo Jesus gefeiert werden soll. Er hat so seine Schwierigkeiten, so ein paar Lieder singen. Ja, okay, es ist ja okay. Aber sich in den Lobpreis reingeben, mit dem ganzen Herzen, mit der ganzen Seele, so mit meinem Sein hineingeben, sich selber auch mal ein Stückchen loszulassen, sich selber dabei vergessen, so was mache ich jetzt gerade für einen Eindruck oder so, dem Heiligen Geist Raum zu geben, zu sagen, Geist Gottes, möchtest du in mir tief etwas anrühren, jetzt auch in dieser Zeit, wo ich zu dir singe, wo wir aus Gottes Wort hören, sich emotional auf Gott einzulassen, also das liegt ihm auch so gar nicht. Da schreckt er jedes Mal vor zurück. Das so ein bisschen mit Singen, ja, aber nicht zu doll, nicht zu viel und nicht zu lang. Am nächsten Sonntag wird in seiner Gemeinde über die Herausforderungen des Glaubens gepredigt. Der Pastor spricht vom Opfern für Gott. Nicht nur Kollekte sammeln, sondern Opfern für Gott. Dinge abgeben, loszulassen, an denen mein Herz hängt. Er spricht von Glaubenswagnissen, von Erfahrungen mit Gott. Er spricht davon, dass Gott unser ganzes Leben haben will und dass das auch vor dem Portemonnaie nicht Halt macht. Und Max Mittelmäßig rutscht auf seinem Stuhl so hin und her. Denn er kennt diese Predigten. Und er mochte sie noch nie. Und er mag sie auch dieses Mal wieder nicht. Es ist irgendwie so persönlich, so distanzlos, so als ob dieser Pastor irgendwie meint, er könnte mir jetzt hier in mein eigenes Leben hineinreden. Das wird ihm irgendwie zu dicht. Er hört lieber eigentlich so diese erhebenden Predigten, die großen Wahrheiten der Bibel, ne? Gottes Liebe, Gottes Größe, Gottes Allmacht. Seinetwegen auch nochmal Gottes Vergebung. Für die, die es noch nicht so ganz begriffen haben, ne, muss ja auch mal sein, okay, für die muss dann auch noch mal gepredigt werden. Aber dann kommen in dieser Gemeinde immer auch wieder diese Predigten, wo man das Gefühl hat, der Pastor will einem was oder Gott will einem was. Gott will einem gewissermaßen zu nahe treten. So an einer Stelle, wo ich denke, ups, hier ist aber irgendwie so mein persönlicher Sicherheitsbereich. Und so blockt Max Mittelmäßig innerlich ab, bloß nicht übertreiben, bloß keine unüberlegten Handlungen. Glaube hat für ihn so eine ganz bestimmte Bahn. Und alles rechts von ihm oder links davon, so dass es für ihn nicht geheuer. Am nächsten Sonntag ist in seiner Gemeinde jemand vom Kinderhilfswerk Global Care, der in Indien war. Und dieser junge Mann ist vom Elend der Menschen, unter denen er gewohnt hat, was er mitbekommen hat, wo er mitgearbeitet hat, ist er so ergriffen, dass er mitten in seinem Vortrag anfängt zu weinen und seinen Vortrag unterbrechen muss. Und Max Mittelmäßig ist total peinlich berührt. so eine unangenehme Situation für uns alle jetzt hier. Der weint da oben. Der zeigt Gefühle. Also wenn man in der Gemeinde etwas von vorne sagt, also das sollte doch ein bisschen professioneller kommen, oder? Da sollte man sich doch vorher mal überlegt haben, was man da sagt. Und jetzt gebe endlich den Beutel rum, ich gebe auch meinen Fünfer, aber mach Schluss damit, damit dieses Geheule aufhört. Wir sind hier nicht im Theater. Am Sonntag drauf heißt das Thema Verheißungen. Und auch hier nimmt Max mittelmäßig keinen Segen mit nach Hause, denn der Pastor spricht davon, dass auf Verheißungen Gottes sich einzulassen immer auch bedeutet, dass man einen Schritt ins Ungewisse wagen muss, dass ich Sicherheiten aus der Hand geben muss. Und das ist etwas, was ihm total zuwider ist, das mag er nun gar nicht. Er ist stolz darauf eigentlich, ganz im Gegenteil, genau. Er ist eigentlich stolz darauf, dass er sein Leben und auch sein Glaubensleben im Griff hat. Und das soll er an Gott abgeben, Sicherheiten über Bord schmeißen, sich einlassen auf Gottes Fürsorge, darauf, dass Gott ihn versorgen möchte, dass Gott ihn heilen möchte, dass Gott ihm das geben möchte, was er in seinem Herzen wirklich nötig hat und braucht. Nein, also das ist ihm nur wieder viel zu riskant. Wer weiß schon, was dieser Gott mit mir vorhat. Und so bleibt er auf gewohntem Gebiet und er geht zur Gemeinde weiterhin, jeden Sonntag. Du siehst ihn und er betet auch. Aber alles, was er mit Gott erlebt, läuft streng nach Vorschrift. In seinem schmalen Horizont mit dem, was er sich vorstellen kann. Denn hier hat er alles unter Kontrolle. Hier kann er die Lage überschauen. Hier gibt es keine unliebsamen Überraschungen. Nur eins stört ihn irgendwie. Er findet irgendwie sein Glauben und diese Gemeinde irgendwie langweilig inzwischen. Eigentlich findet er sein ganzes Leben langweilig. Und er überlegt, wie das gekommen ist. Und es geht nicht nur ihm so, sondern seine Frau findet ihn inzwischen auch ganz schön langweilig. Arbeiten, Feierabend, Fernsehen. Arbeiten, Wochenende, Gottesdienst. Arbeiten, Feierabend, Fernsehen. Ja, aus, ja ein. Ich glaube, wir alle haben einen Hang, so ein Max mittelmäßig zu werden. Wir haben unseren Glauben, wir haben unsere Form gefunden, wir haben vielleicht sogar hier ein Pöstchen in der Mitarbeit, sind irgendwo mit drin und machen so unser Ding ja aus, ja ein. Aber wir tun das inzwischen auf einem sehr schmalen, ausgetretenen Trampelpfad. Warum sich auf Verheißungen Gottes einzulassen? Es läuft doch alles irgendwie. Klar, man kann immer noch mehr, man kann immer noch besser, aber es geht doch. Lassen wir es doch mal dabei. Wozu über das Elend von Menschen weinen? Ich spende doch genug, dass da mal was gemacht wird. Wozu noch eine neue Herausforderung annehmen? Mein Leben gefällt mir eigentlich ganz gut, wie es ist. Warum versuchen, ein leidenschaftlicher Christ zu sein? Ach, liebe Leute, ich bin 57. Ich habe schon ein bisschen was durch, so mit der Leidenschaft. Glaubt mir, das beruhigt sich alles wieder nach einer Weile. Ja? Kennt ihr das? Schmalspur-Christ sein, kein Verbrechen, aber auch keine Erfüllung. Nicht gefährlich, aber entsetzlich langweilig auf die Dauer. Wir gehen mal einen Schritt weiter. Wir gucken uns jetzt mal Jesus an und wir fragen uns, wie hat er eigentlich gelebt? Wie ist er mit diesem großen Spektrum, das uns unser Schöpfergott auf dieser Welt und auf dieser Welt gerade im Leben mit ihm, was er uns hier bietet und anbietet, wie ist er damit umgegangen? Wir werden feststellen, Jesus war ganz anders. Jesus hatte keinen Schmalspur-Glauben oder eine Perspektive. Er hat sich nicht irgendwie auf so einen öden religiösen Trampelpfad eingelassen, wo man halt so lang geht, sondern er hat diese Bandbreite, die das Leben mit unserem großen Gott bietet, auch voll ausgelebt und ausgeschöpft. Und er war damit auch wieder für die Schmalspurgläubigen seiner Zeit eine echte Zumutung. Die haben an bestimmten Punkten echt gedacht, was ist das für einer? Muss man das so leben? Ich bringe uns dazu mal ein paar Beispiele. Wir haben es eben am Anfang gehört, dass Jesus bis ins Extreme fasten konnte. 40 Tage gefastet. Das ist so die Grenze von dem, was ein Mensch überhaupt fasten kann. Und das war mit Sicherheit für ihn kein Pappenstiel. Das war eine große Herausforderung. Dann auch noch vom Teufel angefochten zu werden in dieser Zeit und noch Dinge zu spüren, die er sonst vielleicht auch nie gespürt hat. Aber auf der anderen Seite lesen wir dann mal von ihm, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten ihn als Fresser und Weinsäufer betitelt haben. Ja, wo haben die denn hingeguckt? Die müssen ja irgendwie noch was ganz anderes irgendwo bei ihm gesehen haben. Wenn Jesus mit Sicherheit keine Völlerei betrieben hat, aber ich glaube, der hat schon verstanden, echt ausgelassen zu feiern. Es mal so richtig krachen zu lassen, auch auf so einer Party. Als Jesus den Zöllner Matthäus beruft, ihm nachzufolgen, da schmeißt Matthäus ja mal so eine Party für seine Kumpels, für seine anderen Steuereinnehmer und Leute, mit denen er bekannt ist. Und er war ja, weil er eben genau das war, so ein Zolleinnehmer war, war er ja ausgestoßen aus der allgemeinen Gesellschaft. Die alle kommen jetzt bei ihm zusammen. Und Jesus setzt sich mitten unter sie und feiert mit ihnen gemeinsam. Als dann die Pharisäer kommen und nicht verstehen können, wie Jesus sich als Rabbi mit solchen Leuten abgeben kann, sogar mit ihnen feiern kann, da sagt er, dass das sehr wohl ein Grund für eine ordentliche Fete ist. Wenn einer umkehrt von seinem verkehrten Weg, wenn einer sich bekehrt zu Gott und sagt, so, ab jetzt will ich mit Gott leben, ich will mein altes Leben hinter mir lassen, es ist mir vergeben, es ist vorbei und ich will und kann und darf jetzt mit Gott leben. Das ist sehr wohl ein Grund für eine Fete, sagt er den Pharisäern an dieser Stelle. Jesus war kein Schmalspur-Christ, er konnte fasten in der Wüste, er konnte auch feiern und es krachen lassen. Er lebte die Bandbreite, die Gott für uns Menschen vorgesehen hat, voll aus. Er lebte gewissermaßen das, was Paulus einmal im Philipperbrief sagt, ich kann ganz bescheiden leben. Ich kann aber auch den Überfluss annehmen. In jeder Lage, ja in allen Umständen kann ich mich zurechtfinden, satt sein oder hungern, im Überfluss leben oder Mangel erleiden. Und das ist einfach so, ja, ich nimm's und gib's euch. Können wir das auch? Kannst du das auch, diese Bandbreite leben? Wenn es dran ist, auch wirklich mal zu verzichten. Sind ja gerade in der Fastenzeit gewesen. Vielleicht hat es ja der ein oder andere von uns für sich genommen, mal auf eine Sache zu verzichten. Muss ja nicht immer nur Essen sein. Es gibt ja ganz andere Dinge, von denen man abhängig sein kann oder in der Gefahr steht, abhängig zu werden. Darauf zu verzichten. Und wenn es angesagt ist und angebracht ist, dann auf der anderen Seite auch wirklich fröhlich mitzufeiern oder sind wir immer irgendwo dazwischen? Das eine nicht und das andere auch nicht. Wir leben dann immer so einfach nur so unseren Alltag vor uns hin. Jesus konnte beides und er konnte beides mit ganzem Herzen. Nächstes, ein anderes Mal lesen wir von ihm, dass er schon früh morgens vor Tagesanbruch aufstand, um mit seinem Vater allein zu sein. Er verzichtete auf Schlaf, um ungestörte Gemeinschaft mit seinem Vater zu haben. Er wollte Kraft tanken, sich von seinem Vater so füllen lassen für das, was diesen Tag wieder kommt, wenn er am nächsten Tag wieder mit Menschen zusammen sein wird. Und auf der anderen Seite war es so, als er mal eine ganze Menge Leute gesund gemacht hat, böse Geister ausgetrieben, anstrengende Gespräche geführt, da will er mit seinen Jüngern den See Genezareth überqueren. Und auf der Überfahrt ist er so erschöpft, dass er einfach einschläft. Und da kann ein Sturm ihn nicht aufwecken. Da ist er so fertig, da schläft er erstmal. Er braucht die Erholung und er schläft seelenruhig hinten im Boot. Er ist am Morgen früh aufgestanden und hat seinem Vater sein Leben anvertraut. Und jetzt konnte er auch mitten in Bedrohung ruhig schlafen. Beides hatte seine Zeit bei ihm. Völlig wach sein, völlig präsent sein, ganz bei den Leuten sein. Aber auch schlafen. Inmitten von Bedrohungen ruhig schlafen. Oh, beneidenswert. Jesus, wie machst du das? Nächstes. Wir sehen Jesus ein anderes Mal, als er sich Jerusalem nähert und heißt, er weint über diese Stadt. Er weint über die Verblendung der Menschen, die ihn als Erlöser nicht anerkennen. Er weint über die Hoffnungslosigkeit, dass die nichts anderes sehen und auch nichts anderes sehen wollen. Also so ein paar Jahre auf dieser Erde, die man halt irgendwie so ein bisschen rumkriegen muss. Jesus ist tief bewegt davon, dass Menschen ein Leben ohne ihn als Perspektive leben müssen. dass sie nicht zu ihm kommen. Er weint darüber, dass sie Gott den Rücken gekehrt haben, nichts von ihm wissen wollen. Und auf der anderen Seite lesen wir einmal von ihm, dass er herrlich mit seinen Freunden eine Hochzeit feiern kann. Er ist mittendrin in diesem Hochzeitsfest. Da hat er sich nicht distanziert. Da hat er sich nicht missbilligend so daneben gestellt. Nicht zu viel hier, ne? Also ein bisschen freuen auf eine Hochzeit, okay, aber nicht zu doll, nicht zu doll. Schlacht man nicht über die Stränge. Als der Wein alle war, hat er neuen gemacht, damit die Feier weitergehen konnte. Da ging es richtig zur Sache. Ich bin der Überzeugung, Jesus war von Herzen mittendrin in dieser Freudenfeier. Was für eine Bandbreite von Gefühlen er zulassen konnte, wie vollständig er dieses Leben leben konnte. Tief empfundene Trauer, ausgelassene Fröhlichkeit. Jesus hat das ausgelebt in beide Richtungen. Noch eins, Jesus kann sich stundenlang mit Menschen unterhalten, die echte Fragen haben. Wo einer echt was wissen will von Gottes Reich, da nimmt er sich Zeit. Da ist ihm das nicht irgendwie zu spät oder jetzt muss ich mal woanders hin oder so. Wir sehen das bei Nikodemus, wir sehen das bei der Frau am Jakobsbrunnen. Er nimmt sich einen ganzen Nachmittag, er nimmt sich eine ganze Nacht Zeit. Als einmal die Pharisäer ankommen allerdings, um ihn provozieren wollen und ihn so fragen, so, woher hast du denn deine Vollmacht, ne? Und ihn so in Frage stellen, da lässt er sie einfach abblitzen. Ihr sagt mir nicht, was ich wissen wollte, jetzt sage ich auch nicht, woher ich meine Vollmacht habe. War ihm völlig egal. Die konnten noch gehen. War ihm völlig egal. Da war einer nicht ehrlich ist. Da war einer nicht wirklich was wissen will, sondern nur irgendwie so ein bisschen sticheln will, nur so ein bisschen provozieren will. Die Leute lässt er stehen. Weiter. Jesus kann es vertragen, dass der Vater ihn auf dem Berg vor den Augen von Petrus, Johannes, Jakobus verherrlicht. Was immer das heißt, dieses Wort, es muss etwas Wunderbares gewesen sein. Jesus so zu sehen, als derjenige, der Menschensohn, der von dem Gott, dem Vater, anerkannt wird. Er wird verherrlicht hier. Und seine Jünger, diese drei Jünger, die mit ihm dort sind, die sehen das, die sind so von der Rolle, dass sie sagen, boah, hier bleiben wir. Hier gehen wir nie wieder weg. Ne? Hier bauen wir ein Dorf hin und dann das verlassen wir nie wieder. Aber Jesus erhebt dabei nicht ab, der wird nicht größenwahnsinnig. Der sagt jetzt nicht, ha, jetzt seht ihr es mal. Ne? Ich habe es euch doch immer gesagt, bin der Sohn Gottes. So, jetzt endlich hier, stellt sich der Vater mal zu mir. Nichts davon, er nimmt diese Ehre von seinem Vater und lebt danach ganz normal weiter. Genauso kann er auf der anderen Seite Ehre der Menschen annehmen. Palmsonntag, heute. Da hat er nicht gesagt, so lass mal Palmzweige weg. Nein, das ist die Erfüllung dieses Bibelwortes. Hier sagt er, es ist okay, ich reite jetzt auf Jerusalem ein, in Jerusalem ein. Und dass die Leute mir zujubeln, wenn sie es nicht tun würden, die Steine würden schreien. Und andererseits geht Jesus dann den tiefsten Weg, den er überhaupt nur gehen kann. Er, der Herr aller Herren, kommt vom Himmel und wird Mensch. Er wird ein kleines Kind, das von einem Zimmermann und seiner Frau beschützt werden muss durch Flucht nach Ägypten. Er nimmt es in Kauf, dass er von Menschen pausenlos missverstanden wird. Und am Ende lässt er sich anspucken, auspeitschen und kreuzigen. Also Jesus konnte wirklich hoch sein und niedrig sein, satt sein und hungern, Überfluss haben und Mangel leiden. Er lebte diese Bandbreite voll aus. Und jetzt kommen wir nochmal zu uns. Und ich will uns einfach nochmal fragen, so schaut mal in euer Leben. Wir wollen uns hier nochmal hinterfragen lassen, können wir das auch noch niedrig sein und hoch sein, uns freuen mit Fröhlichen, weinen mit Weinenden. Ganz für eine Sache da sein, von der wir überzeugt sind. Wo wir sagen, so, das habe ich als richtig erkannt, das ist gut, das ist wichtig. Dafür will ich mich einsetzen, ganz dafür da sein. Aber auch uns abgrenzen von etwas, wo wir überzeugt davon sind, dass es nicht richtig ist. Nicht ständig mal so ein bisschen hier, ein bisschen da. Ich glaube, wir haben immer wieder diese Tendenz dorthin. Da sind wir einerseits ganz angetan von dem, was so in der Gemeinde läuft. Schön hier. Aber nie genug, um selber mit anzupacken, um selber mitzumachen. Ganz angesprochen von den Predigten. Richtig, was er sagt. aber nie konsequent genug im Alltag damit zu brechen. Damit wirklich zu sagen, so ist jetzt Schluss damit. Ich gehe jetzt hier einen anderen Weg. Sehr angesprochen von der Botschaft der Vergebung. Wunderbar. Jesus liebt mich. Jesus ist gestorben für mich. Aber dann doch nicht bereit, diesen Schritt letztlich zu gehen und zu wagen und zu sagen, Herr Jesus, hier hast du mich. Ich gebe dir mein ganzes Leben hin. Sehr angetan von dieser Möglichkeit, mit Jesus zu leben, aber dann doch zu stolz, zu bekennen, was in meinem Leben schiefgelaufen ist. So an der Stelle, da hakt es dann irgendwie wieder. Sehr froh über dieses neue Leben in Christus vielleicht auch, aber immer beherrscht, immer cooles Image, sehr interessiert an lebendigem Christsein, aber zurückhaltend, um sich auf Christus einzulassen. Immer Zuschauer, nie Akteur. Nie ganz kalt, auch nie so richtig heiß. Immer in der Mitte, nicht extrem, immer interessiert, aber nie so wirklich zu packen. Immer rechtgläubig, aber nicht voller Leidenschaft für Jesus. Immer korrekt, aber nie mit Haut und Haaren dabei. Sieht so dein Leben mit Jesus aus? Sieht so dein Leben überhaupt aus? Weißt du, wenn das so ist, dann muss ich dir sagen, ich glaube, das ist letztlich zu wenig. Du sagst, jetzt bist du wieder hier ein bisschen übergriffig, oder? Das ist so mein Ding. Ist doch mein Leben. Wie willst du denn das beurteilen? Mir reicht das, was ich habe, und ich bin zufrieden, wie ich lebe. Weißt du, es geht gar nicht um mich, dass ich jetzt irgendwie hier meine, so ihr müsstet irgendwie anders sein oder so. Es geht um Gott, der heute Morgen an uns herantritt und zu uns und zu dir und zu mir sagt, ihr lieben, gläubigen Menschen im Olympiaweg. Ich habe doch Jesus nicht auf diese Welt geschickt, damit ihr euch einmal irgendwann vor 20 Jahren zu mir bekehrt und hinterher einfach euer eigenes Leben weiterführt. So als ob es mich nicht gäbe. Und hinterher so in eurem schmalen Horizont weiterlebt, als ob es meine Kraft nicht gäbe. Ich habe Jesus doch nicht auf diese Welt geschickt, damit ihr so zu wohlerzogenen Kirchgängern werdet. Es ist egal, ob es eine Landeskirche ist oder eine freie Kirche, was dann für ein Label außen drauf ist, ist völlig egal. Wenn du im Herzen einfach nur so zu einem wohlerzogenen Menschen gehst, bis der immer einfach nur seinen Platz ausfüllt, das ist zu wenig. Gott sagt, ich habe doch vielmehr Jesus auf diese Welt geschickt, damit ihr das Leben und volle Genüge haben könnt, so heißt es einmal. Damit ihr so leben könnt, wie ich mir das für euch vorgestellt habe, damit ihr die Fülle des Lebens erfahren könnt, damit ihr Wasser des Lebens bekommt, das in euch wieder eine Quelle wird, das von euch selber zu anderen weiterfließen kann und überspringt. Deshalb habe ich Jesus gesandt. Und deshalb ist es einfach zu wenig, wenn ihr euch ein Leben lang immer nur auf eurer schmalen Spur bewegt, nur weil es für euch sicherer erscheint oder weil es bequemer für dich ist. Gott sagt heute Morgen ganz neu zu uns, ich halte noch so viel für euch bereit, wenn ihr es nur einmal wagen würdet, so diese gewohnten Trampelpfade eures Lebens zu verlassen. Lasst euch noch mal komplett auf mich ein. Ihr werdet merken, es gibt noch so viel zu entdecken. Das ist die Botschaft, die ich euch heute Morgen mitgeben wollte. Was das für dich heißt, vielleicht musst du einfach noch mal ein bisschen drüber nachdenken. An welcher Stelle das bei dir ganz konkret wird, wo du irgendwo merkst, so das wär's. Das ist eigentlich die Sache, die Gott schon lange auch gesagt hat bei mir. Sie angemahnt hat bei mir. Ich versuche uns immer nur ein paar Beispiele zu nennen. Wichtig ist dann an einer Stelle, dass du jetzt aktiv wirst und den Heiligen Geist bittest, leg doch deinen Finger jetzt an die Stelle, wo es bei mir einfach noch nicht stimmt, wo es einfach weitergehen soll. Und deswegen bete ich jetzt auch nicht laut, sondern wir sind einfach einmal ruhig.